Ihr Lieben, wenn ich an das denke, was wir in den vergangenen Wochen, vielleicht schon Monaten erleben, was Jesus unter uns tut, dann kann ich nur drüber staunen. Das ist so, als ob der Himmel sich über uns öffnet, Stück für Stück immer mehr. Und Dinge, für die wir lange gebetet haben, nach denen wir uns gesehnt haben, die sind auf einmal möglich. Es ist genau das, was Jesus uns schon vor Jahren zugesagt hat. Seit ein paar Jahren, 3, 4 Jahren, haben wir diese Verheißung vom Herrn ganz auf dem Herzen. Im Jesaja finden wir sie und oft haben wir sie schon zitiert. Gott sagt dort, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn noch nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Und zwar ist es nicht so, als ob man sagen muss, ja, da ist ein kleines Pflänzchen und ganz da hinten ist noch so ein ganz winziges, kleines. Sondern im Moment ist es im Erleben unserer Gemeinde genau wie draußen in der Natur, im Frühling. Man kann dorthin und dorthin schauen und entdeckt einen grünen Pflaumen. Erkennt ihr es nicht? Wir können es sehen, wenn wir es sehen wollen. Und damit stellt sich für uns die Frage, worauf kommt es denn jetzt an? Was ist denn jetzt wichtig? Was können wir in solch einer Situation tun? Ich möchte es in einem Bild ausdrücken. Wir können im Grunde genommen nur eines tun, dem Geist Gottes die Tür aufzuhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Und was mache ich, wenn ich jemandem die Tür aufhalte? Ich wechsle jetzt mal meine Position. Alle, die ihr rechts sitzt, habt Pech. Ich predige von hier jetzt weiter. So. Wenn ich also jemandem die Tür aufhalte, dann heiße ich ihn nur willkommen. Dann verschaffe ich ihm Zutritt, ermögliche ihm, dass er sich frei bewegen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich dem Heiligen Geist also diese Tür öffne, dann heißt es, ich lade ihn ein. Und zwar in mein Denken und in mein Hoffen, in mein Fühlen und in mein Beten, in meinen Alltag, in meine Beziehungen, in meine Gewohnheiten, und auch in die verborgenen Nöte meines Herzens. Nicht mehr und nicht weniger. Ich lade ihn ein. Und nun wissen wir alle, dass Türen, die nicht aufgehalten werden, in der Regel sehr schnell wieder zufallen. Leider ist der Knall nicht laut genug. Und dann wäre all das, was wir in diesen Wochen miteinander erlebt haben, eine dynamische Phase am Beginn des Jahres 2023 in der Geschichte der Kreuzkirche. Und wir hätten eine gigantische Chance vertan. Die Chance, dass nicht nur Dinge sich bewegen, dass nicht hier und da was aufbricht, dass nicht nur irgendwie mehr Freiheit da ist, sondern die Chance, dass Jesus selbst uns besucht. Er, der König aller Könige in unserer Mitte. Er, der die Herzen bewegen will. Ihr Lieben, und diese Chance sollten wir nicht verstreichen lassen. Darum lasst uns dem Heiligen Geist die Tür aufhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Wir machen nichts, wir sind Empfangende. Jesus hat übrigens gesagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte kommt zu seinen Schafen nicht durch das Fenster. Er steigt nicht durchs Fenster ein. Nicht über die Terrasse von hinten. Er zwängt sich auch nicht durch einen Lichtschacht im Keller. Er kommt durch die Tür, wenn die Tür offen ist. Ich werde euch, ihr Lieben, gleich ein paar Verse aus dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte vorlesen. Könnt ihr schon mal überlegen, welche es wohl sein werden. Ich glaube, na gut. Hinter den Jüngern lag in diesem Kapitel eine Zeit des Wartens. Und dann war es Pfingsten. Und der Geist Gottes kam plötzlich auf die versammelten Jünger. Und er kam nicht in diesem Kämmerlein. Es wäre, glaube ich, gut, genau. Schön, dass du da bist. Super, wenn du zuhörst. Also, der Geist Gottes, der kam nicht im stillen Kämmerlein. Und keiner hat es gemerkt. Und hinterher traten ein paar Jünger auf, die ein bisschen mehr gelächelt haben. Sondern der Geist Gottes kam richtig spürbar, wie ein starker Wind, heißt es dort. Er kam wie Feuerzungen, die plötzlich über den Häuptern oder Köpfen der Jünger aufleuchteten. Und er kam vor allem mit einer neuen Leidenschaft für Jesus. Die hatten sich vorher verbarrikadiert. Die hatten die Tür zugeschlossen. Die saßen immer in ihrem Obergemach und haben gesagt, Herr, Herr, Herr. Und dann kam der Geist und sie machten die Tür auf. Sie gingen raus und sahen, oh, der Wind und das Feuer, das hat schon Leute zusammengesucht, zusammengeholt. Und sie fingen an, Jesus zu verkündigen. Die, die sich vorher versteckt haben, waren voller Leidenschaft für Jesus. Und sie verkündigten Jesus in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Aber die Zuhörer verstanden, was sie sagten. Diese Jünger haben also erlebt, die Atmosphäre hatte sich geändert. Der Himmel war offen. Und dann stand bei ihnen dieselbe Frage im Raum, wie auch bei uns. Wie gehen wir damit um? Und jetzt lese ich euch aus dem besagten Kapitel die Verse 37 bis 47. Als sie, die Volksmengen, das hörten, was Petrus ihnen verkündigte am Pfingsttag, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. In Klammern, das sind wir. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist schon faszinierend, was geschieht, wenn der Geist Gottes Raum hat. Lukas nennt hier drei Dinge. Zunächst einmal entsteht eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Gott ist hier. Gott selbst. Zum Greifen nahe. Manchmal empfinden wir das ja so, dass eine Atmosphäre wie aufgeladen ist, wie knisternd. Und wir spüren, dass der Allmächtige, der Barmherzige, der Erhabene, der Heilige, der gütige Gott ist hier. Mitten unter uns. Das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Er macht die Tür des Himmels auf. Und dann können Menschen das Wort Gottes annehmen. Dann werden Widerstände plötzlich aufgelöst. Dann werden Herzen weich. Denn wo der Geist des Herrn ist, schreibt Paulus, da ist Freiheit. Und hier heißt es in dem Text, 3000 Menschen haben an diesem Tag Jesus als Herrn in ihr Herz aufgenommen. Das ist gigantisch. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, werden Herzen weich und empfangen. Ein zweites, was hier Lukas schreibt, es entsteht ein Hunger nach Gemeinschaft mit Jesus. Ein Hunger, Jesus tiefer kennenzulernen. Und das ist genau das, was der Heilige Geist so gerne in unsere Herzen hineinlegt. Diesen Hunger, mehr von Jesus zu erfahren, näher an ihm dran zu sein, vertrauter mit ihm umzugehen. Von den Christen damals heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft untereinander, im Feiern des Abendmahls und im gemeinsamen Gebet. Sie taten das nicht, weil sie ein gutes Gemeindeprogramm pflegen wollten. Weil man das so macht als Gemeinde. Man packt viel in die Woche, damit man viel unterwegs ist, sondern sie taten es, um Jesus tiefer kennenzulernen. Im Wort, in der Begegnung mit Geschwistern, im Mahl, im Gebet. Und das Dritte, was der Geist tut, wenn er Raum hat, er lässt eine Haltung der Ehrfurcht vor Gott wachsen. Und wir alle merken, es geht eigentlich gar nicht mehr nur um mich, um meine Bedürfnisse, meine Befürchtungen, meine Sehnsüchte. Es geht auch nicht mehr nur um uns, um unsere Erwartungen, um unsere Einsichten oder Traditionen. Es geht allein um Jesus. Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir müssen kleiner werden. Ihr Lieben, das ist die Herausforderung, das Schöne, das wir in den kommenden Monaten erleben dürfen. Wir werden kleiner, nicht zahlenmäßig oder weiß ich wie, aber innerlich werden wir kleiner, damit Jesus größer wird. Dass unsere Egoismen, unser Kämpfen, unser Positionieren, unsere Erfahrung, das, was wir mitbringen, nicht mehr diese Macht hat, sondern dass wir sagen können, Jesus, du bist unser Herr. Ich nehme mich zurück, damit du stark wirst. Damit du Raum hast. Damals wie heute ist das der Boden, auf dem Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Wir werden sie sehen, wenn Jesus stärker wird, größer, schöner. Ich weiß, es ist faszinierend, was Lukas hier beschreibt, wenn der Geist Gottes Raum bekommt. Wie kam es denn dazu? Was stand am Beginn dieser Dynamik? Natürlich Pfingsten. Also die Atmosphäre hatte sich geändert. Der Himmel war plötzlich offen. Und die Menschen merkten, mich berührt das, mein Herz bewegt das. Und sie stellten den Aposteln, den Jüngern Jesu diese eine Frage. Was sollen wir denn tun? Was ist jetzt wichtig? Worauf kommt es jetzt an? Und Petrus antwortete ihnen, auf zwei Dinge kommt es an. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. So wird der Geist Gottes euch erfüllen. So werdet ihr in die Kraft des Geistes eintauchen können. So haltet ihr ihm die Tür auf. Ihr Lieben, über diese zwei Dinge, die Petrus hier nennt, möchte ich mit euch noch ein bisschen nachdenken. Und das Erste, tut Buße. Logisch, verständlich, wichtig. Umkehr, was für ein Geschenk, was für ein Segen. Es entlastet, es ermöglicht einen Neuanfang, es ist eine Gnade. Solange, wie es die anderen betrifft. Keiner von uns würde sagen, oh, Umkehr, schwierig. Wenn alle sagen, super, ja, 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 das ist der Herr. Schwierig wird es nur, wenn ich gemeint bin. Wenn ich das Empfinden habe, oh, das ist nicht mehr für X und Y und Z, sondern für mich. Dann kommen plötzlich ganz andere Gedanken und Empfindungen hoch. Dann fühlen wir das Ganze irgendwie merkwürdig anstrengend und schwer. Dann haben wir das Empfinden, jetzt müsste ich mein ganzes Leben durchforsten, damit ich nichts mehr übersehe. Oder aber ich fange an, mich herauszureden, mich zu rechtfertigen. Also mal ehrlich, so schlecht bin ich ja nicht. Da gibt es ganz andere, die haben viel Schlimmeres auf dem Kerbholz. Herr, du kannst mit mir im Großen und Ganzen doch zufrieden sein. Oder ich versuche auszuweichen, weil ich es mir nicht eingestehen kann oder will, dass ich etwas an den Baum gefahren habe. Oder ich ziehe mich aus Scham zurück. Was werden wohl die anderen sagen? Wie werden sie mich wohl angucken, wenn sie wüssten? Das alles prägt unser Empfinden, unseren Zugang oder auch Nichtzugang zur Umkehr. Für die anderen ist es gut, aber für mich schwierig. Nun heißt Buße weder Anstrengung, Schweißperlen auf der Stirn, penibles Durchforsten meines Lebens, noch geht es um Bloßstellung. Das griechische Wort für Umkehr bedeutet einfach umdenken. Also in eine neue Richtung denken. Und wenn man es ganz genau übersetzt, dann heißt es überraschenderweise mitdenken. Metanoein. Mitdenken. Mit wem denn? Mit dem Heiligen Geist. Also in dieselbe Richtung wie er. Oder mit anderen Worten, Umkehr heißt, ich laufe vor Gott nicht mehr weg, sondern ihm in die Arme. Ich verstecke mich vor Gott nicht mehr hinter meinen guten Einwänden, hinter meinen frommen Fassaden, hinter allem, was ich vorzuweisen hätte. Umkehr heißt, ich lasse zu, dass der Heilige Geist mich anspricht und mir seine Gedanken lieb macht. Ich bleibe nicht mehr stur auf meinen Wegen, weil die sich ja bewährt haben die letzten 40 Jahre, sondern ich lasse mich führen. Ich verteidige nicht mehr meine Einsichten oder meine Lebensführung, sondern höre zunächst einmal ihm zu. Ich gehe endlich auf das ein, was ich schon lange weiß, was er mir schon lange aufs Herz gelegt hat, was ich aber immer so vor mir hergeschoben habe. Mit dem Heiligen Geist mitdenken. Ihr merkt, es geht nicht darum, jetzt tut mal kräftig Buße und dann ist gut. Es geht vielmehr um das Einüben einer Haltung. Mit dem Heiligen Geist lernen mitzudenken, meinen Kurs wieder und wieder zu korrigieren, ihm hinterherzulaufen. Wir hatten am Donnerstag unser Seelsorgetreffen und der Tobias hat berichtet von dem wunderschönen Regenbogen. Ich habe den leider verpasst, weil ich nur auf meinen Schreibtisch geguckt habe. Aber ein Gedanke aus diesem Gesprächsgang, den möchte ich an dieser Stelle einfügen. Der Witz bei einem Regenbogen ist ja, den sieht man nur, wenn man die Sonne im Rücken hat. Also einfach ausgedrückt, wenn man in dieselbe Richtung schaut wie die Sonne, auf Gott übertragen, wenn ich Schulter an Schulter neben Gott stehe und in die Richtung schaue wie er, dann sehe ich Herrlichkeit. Mit dem Heiligen Geist mitdenken. Paulus schreibt im Epheserbrief, seid Gottes Nachahmer. Das ist die größte Sehnsucht des Heiligen Geistes. Dass du und du und du und ich, dass wir Nachahmer Gottes werden. Das heißt aber nicht, dass wir all das tun müssen, was Gott tut. Das würde uns kolossal überfordern. Wir sind Menschen. Wir sind ganz klein. Aber es heißt, dass wir mehr und mehr dem Wesen, der Art, dem Charakter Gottes Raum geben in unserem Leben. Und dieser durchleuchten darf. Seid Gottes Nachahmer. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Wisst ihr, wie eine Beziehung, egal ob Freundschaft oder Partnerschaft, aufblühen kann? Ich beantworte es mal negativ erst. Garantiert nicht, indem ich versuche, den anderen zu verändern. Wir wissen alle, das ist ein absoluter Holzweg. Und trotzdem ist das die klassische Falle für jede Beziehung. Man versucht ständig, den anderen zu verändern. Man nörgelt herum, wenn einem etwas nicht passt. Man wünscht sich so sehr, dass der andere doch so denken würde, wie ich denke. Er muss so sein, wie ich es will. Und dahinter steht der Irrtum, diese Beziehung würde viel leichtfüßiger, diese Beziehung, sie würde gelingen, wenn der andere doch so denken würde wie ich. Das würde so vieles mühsame Erklären ersparen. Die Beziehung würde gelingen, wenn der andere doch sich so verhalten würde, wie ich es für angemessen finde. Dann hätten wir eine Richtung, in die wir gehen. Diese Beziehung, sie wäre so viel leichter, so viel angenehmer, wenn der andere das so wäre, wie ich ihn mir vorstelle. Da gäbe es keine Reibungspunkte. Ihr Lieben, im besten Sinne ist das bequem. Im schlechtesten Sinne manipulativ. Denn die Wahrheit ist, eine Beziehung wird nur dann aufblühen, wenn ich bereit bin, mich selbst zu verändern. Nicht der andere, ich mich selbst. Wenn ich den ersten Schritt gehe und nicht endlich und immer darauf warte, wann kommst du mir denn entgegen, sondern ich gehe diesen Schritt. Wenn ich beginne, dem anderen Gutes zu tun, einfach und allein, weil er es wert ist und nicht, weil ich damit irgendetwas berechnend überlege. Wenn ich mich bemühe, so zu leben, wie es den anderen erfreut, dann gelingt Beziehung. Und ihr Lieben, das hat Jesus in einzigartiger Weise vorgelebt. Jetzt können wir das Ganze, was wir alle in- und auswendig hören, nochmal erzählen. Und das mache ich auch, damit wir es uns deutlich ins Herz nehmen, wie Jesus auf uns, auf dich zugekommen ist. Dass Jesus nicht geschaut hat, wie komme ich denn günstig durch an diesen ganzen Biegungen dieses schwierigen Weges, sondern er hat immer darauf geschaut, was dient dir, was hilft dir, was macht dich heil, was fördert dich. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Für dich. Also wenn du schon mal im Urlaub in einem Haus für eine familienfreundliche, naturverbundene Familie warst, das war einmal, und das dann vergleichst und sagst, eigentlich wollen wir lieber nach Hause, weil das, was wir haben, ist besser. Das ist kein Abbild, das kann nicht wirklich ein Vergleich sein für das, was Jesus losgelassen hat. Er ist nicht eine Rumpelbude gekommen, sondern eine Welt, die völlig kaputt ist. Unter Menschen, die sich gegenseitig nur auf die Birne hauen. Die ihn gar nicht wollten, die ihn ausgesperrt haben. Und er sagt, ich komme, weil ich sie liebe. Ich komme, weil ich ihnen nahe sein will. Jesus ist Mensch geworden, weil er dein Leben mit dir teilen will. Nicht nur die Höhen, sondern vor allem die Tiefen. Jesus hat sich verwunden lassen, damit du heil werden kannst. Jesus hat das Kreuz getragen. Bis zu dem Punkt, wo er nicht mehr konnte und zusammengebrochen ist. Damit deine Lasten dich nicht in die Knie zwingen und du wie unter diesem Kreuz liegst, weil du weißt, da ist Jesus, der trägt es jetzt mit und ich kann wieder atmen. Jesus hat sich an das Kreuz schlagen lassen, damit dir Vergebung möglich ist. Damit alles durchgestrichen wird, was dich von Gott trennt. Jesus ist in diese Ferne Gottes eingetreten, diese 3 Stunden Finsternis. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er eines nicht wollte, dass du diese Gottferne erdulden musst, weil sie würde uns alle kaputt machen und zerreißen. Aber er ist hineingegangen. Jesus ist für dich gestorben, damit du leben kannst. Mit einem Satz zusammengefasst, er hat alles gegeben. Alles. Alles. Paulus benutzt dieses schöne Bild, er hat sich selbst entleert. Sage ich mal, wenn du ihn einmal vorstellst, kippst du ihn aus, da ist noch viel genug Wasser drin. Du musst schütteln und schütteln und schütteln, bis der letzte Tropfen raus ist. Und dann kommt man dem nahe, was Jesus getan hat. Er hat sich so entleert für dich. Und nicht nur er, denn auch der Vater im Himmel hat bei alledem sich das Herz herausreißen lassen, seinen Sohn, für dich. Aus lauter Güte und Liebe zu dir. Verstehst du nun, dass Umkehr keine Forderung ist, die Gott an dich stellt, sondern vielmehr deine Antwort auf seine unglaubliche Güte? Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr führt? Weil du nun so leben möchtest wie der, der dich so unglaublich liebt. Weil es das ist, was in deinem Herzen stark wird. Nicht mehr mich selbst zu verteidigen, nicht mehr mich selbst zu rechtfertigen und zu sagen, Herr, ich kann vor dieser Liebe nur mein Herz öffnen und kapitulieren. Aber um alles in der Welt will ich diese Liebe und dich nicht mehr lassen. Du bist mir mehr wert als meine Einsichten, meine Erkenntnisse, meine Sturheit, meine Unsensibilität. Eine Beziehung kann gelingen, wenn ich so lebe, wie es den anderen erfreut. Wenn Jesus das alles für uns gegeben hat, was erfreut denn Jesus? Nun, das hat er gesagt in diesem einzigen Gebot, das er seinen Jüngern gegeben hat. Wohlgemerkt, im Alten Testament finden wir 613 Gebote. Jesus sagt, ich gebe euch eins. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Oder mit den Worten des Paulus, seid Gottes Nachahmer. An dieser Stelle, halt doch mal einen Moment inne. Wo bittet dich der Heilige Geist, mit ihm in eine neue Richtung zu denken oder zu gehen? Vielleicht kommst du dem auf die Spur, wenn du dir jetzt oder in der kommenden Woche folgende Fragen mal stellst. Wie begegne ich bestimmten Menschen? Und was denke ich über sie? Was wir denken, weiß ja keiner, außer Gott. Was denkst du über bestimmte Menschen? Welche inneren Dialoge führst du? Und was forderst du eigentlich von den anderen? Und warum? Warum forderst du und forderst du und forderst du? Welche Beziehung bist du eingegangen, die nicht gut ist? Wo hast du dein Herz hart gemacht? Was verteidigst du hartnäckig? Das sagen wir ja manchmal so. Wenn wir hartnäckig sind, das ist der Genick. Das Genick hart, dann ist man verkrampft, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Man ist nicht mehr flexibel, sondern wie ein Stück. Wo bist du hartnäckig? Womit sättigst du deine Seele eigentlich? Was lässt du rein? Was lässt dich innerlich und vielleicht manchmal sogar äußerlich aufbrausen? Natürlich dann, wenn keiner aus der Gemeinde es sieht. Was hat dich bitter werden lassen? Was solltest du jetzt loslassen? Letzter Gedanke dazu. Das Neue Testament stellt uns den Heiligen Geist als den Brautführer vor. Dieses Bild. Am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird es diese große Hochzeit geben. Jesus, der Bräutigam, heiratet seine Gemeinde. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Braut schmückt und einkleidet. Immer noch mal korrigiert und sagt, nee, hier sind noch Flecken auf dem Kleid und hier fehlt noch was. Und er hat Mühe und er sagt sich, ich will es aber. Denn Jesus verdient die schönste Braut. Verdient Jesus wirklich. Und du bist Teil dieser Braut. Darum lass doch den Geist Gottes an diese Punkte heran, wo er dich zur Umkehr führen möchte, weil Gott so gut mit dir ist. Nicht damit du richtig lebst oder christlich lebst, damit du nah bei ihm sein kannst. So hältst du ihm die Tür offen. Umkehr. Und das Zweite, und jetzt wird es kürzer, ihr könnt also schon so langsam euch auf den Lobpreis vorbereiten. Das zweite ist, lasst euch taufen. Was bedeutet bitteschön das jetzt für unsere Frage heute? Also ich werde jetzt nicht das Taufbecken öffnen und sagen, kommt alle nochmal durch. Machen wir nicht. Es gibt eine Taufe, einen Glauben, einen Herrn. Aber was bedeutet denn eigentlich die Taufe? Was symbolisiert sie? Sie symbolisiert diesen grundlegenden Herrschaftswechsel. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin hineinversetzt in das Reich Gottes. Ich bin ein Bürger des Himmels. Und damit hat der Feind Gottes kein Anrecht mehr an dir. Kein Anrecht mehr. Nun erinnert ihr euch, Thomas hat gerade eben aus dem Epheserbrief einen Text vorgelesen, in dem es nicht ganz so beschaulich zuging. Paulus beschreibt, wie uns die unsichtbare Welt umgibt. Engel und Dämonen, das ist alles keine Fantasie, das ist wirklich da. Und er beschreibt davon, dass wir, obwohl Jesus ein für alle Mal den Sieg am Kreuz errungen hat, dass wir immer wieder in Kämpfe verwickelt werden, nicht gegeneinander, sondern weil es den Feind Gottes gibt, der versucht immer, immer wieder, dich mit Lasten zu beschweren, dich zu entmutigen, deine Hoffnung zu vernebeln, dich an alte Erfahrungen zu ketten, sodass du das Gefühl hast, ich bin unfrei, ich bin seitdem wie in einer Spur gefangen, ich komme da gar nicht mehr raus. Der Feind Gottes versucht dir die Hoffnung zu rauben, die Jesus dir gegeben hat. Er schafft es nicht dein Herz, da wohnt ja der Geist Gottes. Aber es ist manchmal so, als ob er kommt und an Armen und Beinen zerrt, so damit du gar nicht in diesem Frieden Gottes sein kannst, damit du gar nicht in der Ruhe dein Leben führen kannst, sondern immer in einem Gewurstel. Darum schreibt Paulus diesen Text. Und es sind diese feurigen Pfeile, die uns treffen können, wenn wir nicht dieses Schild des Glaubens hochhalten. Das heißt, dieses Vertrauen auf Jesus. Ich beginne mit dir meinen Tag und ich beende meinen Tag mit dir. Ich gehe in diese Begegnung mit dir und ich gehe in meine Arbeit mit dir. Wir kennen alle die Erfahrung, dass manches Mal so Worte uns so richtig vom Sockel hauen können. Dass manches Mal das, was wir selber denken, uns den Tag richtig verhageln kann. Diese feurigen Pfeile des Bösen. Und wenn sie uns getroffen haben und wir verwundet sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich komme meistens nicht als erstes auf den Gedanken zu sagen, Jesus, das hat mir jetzt wehgetan, ich bin hier verwundet, ich vergebe jetzt, ich entlasse den anderen aus seiner Verantwortung. Sondern dann fängt es an, dass man in Gedanken rumgrummelt und ah, und der Feind lacht sich eins ins Fäustchen und sagt, gut, der Pfeil steckt noch drin, ich hänge doch meine Last dran. Und das Misstrauen in deinem Herzen wird tiefer und fester. Gedanken werden wie Bogen und Festungen in dir. Spuren werden so tief ausgefahren, dass du gar nicht mehr raus kannst. Und der Feind steht daneben und sagt, super, das wollte ich schon immer erreichen. Ein Christ, der voll gefangen ist in sich. Ihr Lieben, dem Geist Gottes die Tür zu öffnen, heißt solche Belastung und solche Unfreiheit das Licht Jesu zu bringen. Ich glaube, dass wir manchmal von Scham erfüllt sind. Wir sagen, nee, das traue ich mich nicht. Nee, das kann ich jetzt nicht. Nee, so ist es ja nicht. Ich will ja mit Jesus zusammen sein, aber ich will das andere gar nicht sehen. Paulus war Realist und hat gesagt, schau hin, zieh die Waffenrüstung Gottes an und wenn du gefesselt bist, lass dich von Jesus freimachen. Denn du darfst frei sein. Mehr noch, du sollst frei sein. Das ist der Sinn des Evangeliums. Nicht so ein unverbindliches Angebot, wenn du mal drüber nachdenken willst, dann kannst du es heute Abend tun. Sondern Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören. Und auch das, was er in deinem Leben getan hat, das will ich zerstören, damit du frei bist. Meine Kinder sollen Freiheit leben. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Denn dieser Geist legt in dein Herz hinein, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und auch hier möchte ich dir ein paar Fragen mitgeben und dich bitten, darüber nachzudenken. Wo bin ich festgelegt oder in solchen Spuren unterwegs, aus denen ich nicht rauskomme. Wie bei so einem Auto, wenn die Spur so ausgefahren ist und du da rauslenken willst. Du brauchst eine irre Kraft. Und manchmal ist man so im Leben schon so resigniert, dass man sagt, na, dann fahre ich halt in der Spur. Gibt es sowas in deinem Leben? Du sagst, ich werde gesteuert. Diese Spur zieht mich in eine Richtung, in die ich nicht will, aber was kann ich dagegen tun? Was engt dich ein? Oder nimmt dir die Luft? Manchmal ist es ja so, da kommt ein Mensch mir nah und ich spüre automatisch, oh, ich kriege keine Luft mehr, mir ist so eng. Vielleicht gibt es alte Verletzungen, alte Erfahrungen, alte Vorbehalte, alte Anklagen, wo der Feind seine Last dran gehangen hat an die Wunde in deinem Herzen. Wo spürst du Unfreiheit? Und vielleicht noch wichtiger, wo hast du dich mit ihr abgefunden? Manchmal, ihr Lieben, ist die Unfreiheit für uns noch angenehmer als die Freiheit. Weil die Unfreiheit sind wir gewohnt. Darin haben wir uns eingerichtet. Da wissen wir, wie es geht. Aber dann stell dir mal vor, du kommst aus dieser eingefahrenen Spur auf ein weites Feld. Wo fährst du denn dahin? Wo hast du dich mit der Unfreiheit abgefunden? Wo hast du keinen Zugang zu deinen Gefühlen? Zorn, unkontrolliert, launisch, gefühlskalt. Wo hast du bereits resigniert? Ende, aus, fertig. Ich möchte dich bitten, dass du über diese Fragen mit Jesus redest. Es macht keinen Sinn, da zu grübeln, in dem Sinne, ich muss alles durchforsten. Nein. Der Heilige Geist wird dir schon offenbaren, was für dich wichtig ist. Vertrau darauf. Und wenn er dir etwas offenbart, dann bete ich dich, geh mit ihm diesen Schritt. Manchmal ist es wichtig, Geschwister zu bitten, diesen Schritt mitzugehen, weil ich mich selbst nicht freisprechen kann im Namen Jesu. Aber ein Bruder, eine Schwester kann mich freisprechen. Ihr Lieben, der Himmel öffnet sich und die Atmosphäre ändert sich. Es ist so ein gigantisches Geschenk Gottes. Es ist so eine Gnade. Worauf kommt es also jetzt an? Kehre um. Übe diese Denkweise ein, mit dem Heiligen Geist mitzudenken. Und scheue dich nicht, deine Belastungen zu Jesus zu bringen. Denn du darfst frei sein. Du sollst frei sein. An der Seite des Siegers. Weil der Feind wirklich keine Anrechte mehr an dir hat. Er möchte uns nur oft glauben machen, dass er stärker ist, aber Jesus hat ihn besiegt. Ihr Lieben, wenn wir diese beiden Dinge tun und so dem Geist Gottes die Tür aufhalten, dürfen wir gespannt sein, was er unter uns tut. Nicht als die, die es verstanden haben und in der Hand haben, aber als die, die wie Kinder vor dem Vater stehen und sagen, Herr, wir wollen empfangen, wir wollen empfangen, wir wollen empfangen. Mehr können wir nicht. Bitte komm, fühl dich wohl in unserer Gemeinschaft. Und gib uns all das, was dich ehrt und was uns segnet. Amen.